an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von und mit euren Dysonauts. Wie ihr es vielleicht schon an meiner Stimme erkannt habt, bin ich heute wieder mal für euch an Bord der Endless Sight und habe mir hohen Besuch auf die Station teleportiert, und zwar den lieben Thomas Arnold von der Uni Heidelberg, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo Thomas.
Hallo Phil.
Thomas, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor, damit sie mal einen Eindruck bekommen, wer du bist und was du so machst.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin kurz vor der Habilitation, das heißt also, ich bin im akademischen Betrieb tief drin. Ich bin akademischer Rat am philosophischen Seminar der Universität Heidelberg. Und ja, normalerweise beschäftige ich mich mit so Texten von Leuten, die lange tot sind, oder manchmal auch Texten von Leuten, die noch leben, die über komplizierte systematische Fragen nachdenken, die einen dann doch erstaunlich schnell beschäftigen können, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Meine Fachexpertise ist eigentlich ein Stück weit in der antiken Philosophie, also ich zu Platon gearbeitet, in der Phänomenologie, das heißt, ich habe zu Husserl gearbeitet und arbeite auch systematisch da, unter anderem auch in der Metaphilosophie. Das ist die Disziplin, die sich damit beschäftigt, was Philosophie eigentlich ist. Das ist nämlich auch so seit ungefähr 2500 Jahren eine Frage, die wir nicht so ganz geklärt haben, aber die immer wieder interessant und wichtig zu stellen ist. Und als letztes versuche ich seit einigen Jahren auch viel Public Philosophy zu machen, soweit es eben geht. Also Philosophie in und mit der Öffentlichkeit. Oder muss man eigentlich sagen, in und mit Öffentlichkeiten, weil die Öffentlichkeit gibt es ja nicht, sondern es gibt ja unterschiedliche Gruppierungen, die verschiedene interessante Themen haben, bei denen man als Philosoph auch mal mitreden kann. Und das war auch der Weg zu der Warhammer-Konferenz, über die wir ein bisschen sprechen wollen heute. Also das ist sozusagen am Rande meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Also was man dazu sagen kann aus der klassischen theoretischen Philosophie oder auch aus der Geschichte der Philosophie raus, werden wir vielleicht noch so ein bisschen hören. Aber genau genommen ist das sozusagen am Rand auch meiner Tätigkeit, aber hat eben auch damit zu tun, wie man Philosophie betreiben kann, wie man philosophieren kann in Bezug auf Themen, die nicht klassisch philosophisch sind und wo die meisten Leute vielleicht auch nicht damit rechnen, dass man da Philosophie finden kann oder anwenden kann oder dass man da überhaupt irgendwas gewinnen kann. Das war nämlich auch eine Reaktion, die wir bekommen haben. So die Sorge, dass wenn man akademisch an so ein Hobby rangeht, dass man da nur gesagt kaputt macht, dass man es entzaubert und so weiter und so weiter. Ich glaube, das stimmt gar nicht.
Ja, also das klingt nicht nur spannend, sondern auch beeindruckend tatsächlich. Und ich glaube, jeder, der bis jetzt noch nicht hooked war, ist es spätestens jetzt. Also es ist ja jetzt quasi schon so ein bisschen bei euch durchgedrungen da draußen wahrscheinlich. Genau, wir wollen heute über die Warhammer-Konferenz sprechen. Das kann man natürlich auch den Titel entnehmen. Aber bevor wir jetzt völlig ins Thema einsteigen, habe ich mir noch was überlegt, damit ihr da draußen, mein Interviewpartner, was seine Art, das Hobby zu betreiben, ein klein bisschen näher kennenlernen könnt. Und zwar werde ich den lieben Thomas jetzt mit 10 Fragen bombardieren, die er dann einfach mal so eben schnell aus der Hüfte geschossen beantworten wird. Und dann haben wir vielleicht einen etwas besseren Eindruck, mit was für einem Hobbyisten wir es hier zu tun haben. Bist du bereit, Thomas?
Ja.
es wird wirklich sehr oberflächlich und entspannt. Also, fangen wir an. Erstens, Metall oder Kunststoff?
Metall. Wobei, Ceramid.
Airbrush oder Pinsel?
Weder noch. Ne, weder noch.
Aha. Da musst du jetzt aber kurz ein bisschen ausführen dann.
Mein Zugang zu Warhammer ist der, dass ich zwar, als ich klein war, Leuten zugeguckt habe, ne, so ältere Brüder von Freunden, die Figuren rumgeschoben haben, während ich dann aber da saß und mir die Kodizes angeguckt habe. Also mein Zugang zu Warhammer ist hauptsächlich literarisch.
Okay, cool. Ja, dann geht's jetzt weiter. Grimdark oder quietschbunt?
Grimdark.
Du hast eine Stunde Hobbyzeit. Lesen, bemalen oder spielen?
Lesen.
Welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Oh. Oh Gott, so eine Frage könnt ihr doch noch einen Philosophen nicht stellen.
Dann sagen wir, welches Regelwerk würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Oder welchen Kodex?
Ist auch schwierig. Aber wahrscheinlich Custodes.
Okay. Welches ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Im Warhammer-Universum?
Ja.
Im Warhammer-Universum wahrscheinlich Penitent. Also ich warte auf den letzten Teil der Beckwin-Trilogie von Abnett. Aber der zweite Band, den fand ich schon ziemlich gut.
Und welches Buch hat dir am allerwenigsten gefallen?
Oh, die vergesse ich immer sofort wieder. Ich merke mir immer nur das, was ich weiterempfehlen oder nochmal lesen will, aber es gab, glaube ich, einige Horus Heresy-Einträge, die ich offensichtlich forgettable fand.
Okay, ja, das, da können wir, glaube ich, alle so ein bisschen relaten. Wie groß dein Pile of Shame ist, muss ich dich dann, glaube ich, nicht fragen.
Ja, der ist quasi unendlich groß. Ja, klar. Ja, der ist unendlich groß, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe.
Mhm. Und wenn du dich mal an so einem Abend hinsetzt, wo du richtig produktiv sein willst, sitzt du da eher mit einer Flasche Bier, einem Kaffee oder einem Energy Drink?
Kaffee. Und später vielleicht Whisky.
Ja, okay, alles klar. Die Fragen waren jetzt natürlich so ein bisschen, ich musste jetzt spontan ein bisschen abbiegen, sage ich mal, weil ich die Fragen natürlich ein bisschen daran angelehnt habe, dass ich davon ausgegangen bin tatsächlich, da war ich jetzt so ein bisschen naiv unterwegs, dass du das Hobby auch auf dem Tabletop und nicht nur in deinem Kopf sozusagen stattfinden lässt. Was natürlich nicht weniger cool ist, ich will das gar nicht abwerten, auf gar keinen Fall. Also das ist genauso Teil dieses ganzen Hobbys wie alles andere auch, ne? Also spielen, basteln und malen und auch die Lore, das sind alles Sachen, da gibt es ja so Strömungen von Leuten, die sich wirklich sehr intensiv mit einem von diesen drei Sachen beschäftigen. Und daher passt das alles wunderbar. So, ich hoffe, ihr da draußen an den Empfangsgeräten habt jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und dann würde ich vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, Thomas, dass wir jetzt direkt mal so ein bisschen ins Thema Warhammer Conference einsteigen.
Let's go.
Dann führ uns doch vielleicht mal ein bisschen dahin. Was war denn eigentlich der ursprüngliche Impuls für dich, eine akademische Konferenz über Warhammer ins Leben zu rufen? Und warum hast du ausgerechnet jetzt quasi damit angefangen?
Das ist eine sehr faire Frage, die auch von allen Seiten gestellt wird. Also sowohl von Seiten der Hobbyisten, als auch von Seiten von Academia, als auch von den Leuten, die gar nichts damit zu tun haben. Also die Fragen stellen sich alle. Es war so, dass ich schon lange Warhammer gelesen hatte und auch Freunde von mir, da immer wieder reingeguckt haben, sozusagen als Guilty Pleasure neben dem ganzen akademischen Zeug. Und wir uns darüber auch immer wieder unterhalten haben und immer wieder festgestellt haben, da gibt es irgendwie doch sehr viel zu holen an Themen. Also nicht nur philosophisch, sondern wie politikwissenschaftlich, religionssoziologisch, theologisch, psychologisch. Also irgendwie tauchen ja viele Themen auf. Und wir fanden es natürlich auch alle irgendwie cool. Und ich habe dann gerade im Rahmen dieser ganzen Public Philosophy Sachen überlegt, ob man Warhammer nicht in die Richtung mal sozusagen nutzbar machen könnte einerseits und andererseits die Philosophie nutzbar machen könnte, um noch mehr über Warhammer abzunörden, als man es ohnehin schon macht. Also so eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Und dann habe ich die Leute, die diese and Philosophy Reihen, also wie Simpsons and Philosophy, Star Wars and Philosophy und so. Blackwell, den Verlag habe ich eigentlich schon gesagt, sollen wir das nicht machen? Und dann gesagt, wir wurden schon mal gefragt, aber irgendwie wollen wir das nicht so richtig, aber schreib mal einen Blog und also Blog-Eintrag für uns und dann können wir ja gucken. So, habe ich einen Blog-Eintrag geschrieben. Die waren aber trotzdem nicht so recht überzeugt mit dem Argument, dass es doch sehr nischig sei. Und ich halte das eigentlich nicht für ein besonders gutes Argument, weil wenn man überlegt, welchen Umsatz Games Workshop macht und wie viele Fans das gibt und zwar auch auf wie vielen Medien. Also es geht ja nicht nur um gekaufte Bücher oder nur um gekaufte Miniaturen oder nur um gekaufte Computerspiele oder nur um geguckte YouTube-Videos, was allein, glaube ich, schon größer wäre als manche von den Franchises, die da bedient werden, über diesen End-Philosophy-Sachen. Wenn man das alles zusammen nimmt, sind es schon echt ganz schön viele Leute. Naja, trotzdem, die wollten nicht, das deren Bier. Was aber zur Folge hatte, dieser Blogartikel, dass ein Kollege, der diese Idee eben auch schon hatte, nämlich Mike Ryder mich angeschrieben hat mit der Überlegung, sich doch einfach mal zusammenzutun. Also es gibt ja nicht so viele AkademikerInnen, die sich damit beschäftigen, wie sich herausstellt, mehr als man denkt. Aber es ist eben doch irgendwie sehr fringig nischig, das stimmt schon. Also zumindest innerhalb der Universität. Gibt ja keine Auseinandersetzung damit. Und dann war schnell der Gedanke geboren, ja lass doch mal gucken, wie viele Leute sich eigentlich auf welche Weise damit auseinandersetzen. Und dann haben wir relativ schnell so einen Call for Papers erstellt. Also geguckt, wo machen wir es, wer macht alles mit. Die Leute vom Kappas haben da nicht noch mitgemacht. Also Kappas ist das Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies hier in Heidelberg. Ein Forschungszentrum von der Uni. Ja, habe ich auch gedacht, naja, also wenn irgendwas apokalyptisch und postapokalyptisch ist, dann ja wohl Warhammer. Und dann haben wir unter anderem noch Mike Dunn dazu geholt. Und naja, wir waren dann so vier, fünf Organisatoren. Und hatten dann auch echt viele Einsendungen. Also wie 80 ungefähr. 80 Einsendungen ist eine kleine Konferenz, die über 2 Tage ging, die auch kein größeres Funding hatte. Also wir konnten den Leuten auch keine Flugkosten oder so anbieten, kein Ersatz. Nur Essen. Catering hat geklappt, aber sonst konnten wir nicht viel anbieten. Und wir haben echt viele Einsendungen gekriegt, uns die angeguckt und dann versucht, möglichst viele von denen, die wir gut fanden, aufzunehmen. Und dann haben wir letzten September diese Konferenz durchgeführt. So war das.
Richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Um jetzt vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere Person noch abzuholen, die sich jetzt unter dem Begriff Konferenz nichts vorstellen können, fände ich es wichtig, wenn wir vielleicht noch mal kurz oder wenn du vielleicht noch mal kurz erläuterst, was so eine Konferenz überhaupt ist. Also was bedeutet denn das überhaupt?
Also eine Konferenz ist eine klassische Form in der Wissenschaft, wo die Leute, die in einem bestimmten Feld arbeiten, zusammenkommen. Üblicherweise ist es so, dass man eben einen sogenannten Call for Papers ausgibt, den ich schon erwähnt habe. Also ein Aufruf, sich mit Beiträgen zu bewerben. Es gibt normalerweise so 1-2 sogenannte Keynotes, also Hauptsprecherinnen und Sprecher. Das war bei uns John Blanche unter anderem, der ja wichtiger Name ist für alle Leute, die sich mit Warhammer ein bisschen auskennen, weil er diese ganz Grimdark-Ästhetik mit geprägt hat. Außerdem Victoria Haywood, die unter anderem für die Black Library schreibt. Das waren unsere beiden Keynotes, die waren sozusagen gesetzt, die hatten wir vorher angefragt und alle anderen haben sich aus ganz verschiedenen Feldern beworben. Also üblicherweise sind Konferenzen über ein bestimmtes Thema in einem bestimmten Feld. Unsere Konferenz hatte zwar ein bestimmtes Thema, nämlich Warhammer, wobei Warhammer 40k vor allem. Dieses Jahr wird es, glaube ich, etwas offener, weil wir auch Fantasy mit reinnehmen werden. Aber eben nicht nur eine Disziplin, weil wir gesagt haben, für den Anfang wollen wir es jetzt nicht nur irgendwie philosophisch oder nur soziologisch oder sonst irgendwas machen, sondern einfach offen lassen, aus welcher Wissenschaft man was beitragen will. Was dann dazu geführt hat, dass wir also 60 Leute vor Ort hatten ungefähr, die aus aller Herren Länder kamen. Und dann haben wir sagen Stück für Stück 20 Minuten Vortrag, dann nochmal 10 Minuten Diskussion und dann ging es weiter. Wir hatten verschiedene Panels, das heißt Parallelvorträge. Einige waren natürlich auch nur online, denn die ganze Konferenz war hybrid. Also die Leute, die nicht kommen konnten oder wollten, konnten online teilnehmen, auch online vortragen, was insgesamt dazu geführt hat, dass wir auch einen YouTube-Kanal haben, sodass alle Talks, die auf dieser Konferenz gehalten wurden, auch online sind. Und ja, es war für alle eine sehr spezielle Erfahrung, weil eben zu Warhammer noch nichts sowas stattgefunden hatte. Und weil eben sehr unterschiedliche Disziplinen vertreten waren. Also ich habe selber gar nicht vorgetragen als Philosoph, weil wir so viele Talks hatten, dass ich dann nur als Moderator da war. Ich habe dann Einleitung quasi online gestellt, aber wir hatten echt viele ganz unterschiedliche Ansätze. Also aus der Physik, eben aus der Soziologie, auch aus der Kunstwissenschaft, nur zu gucken. Also ich kann gerne mal Beispiele bringen, was wir so gemacht haben.
Sehr gerne.
Dass man sich zum Beispiel anguckt, welche Parallelen gibt es zwischen den sogenannten Kreuzzügen im Warhammer-Universum und den Crusades bei Warhammer. Das ist zum Beispiel eine Frage für die Geschichtswissenschaft. Dann kann man auch so Fragen stellen wie, welches Verständnis von Technik, das ist eher so eine philosophische Frage, welches Verständnis von Technik haben denn die verschiedenen Völker und Fraktionen in Warhammer? Denn wie wir alle wissen, einige haben ja ein fast erotisches Verhältnis zur Technik, sei von Toaster. Andere haben ein eher skeptisches, ne, so zum Beispiel die Exoditen. Was haben wir noch? Wir hatten Überlegungen dazu, wie sich Warhammer auch als Spiel verändert hat. Also man hat zum Beispiel einen Vortrag gehört über Gene Stealer, die zunächst mal eher als soziale Randerscheinung charakterisiert wurden. Also am Anfang kamen die sozusagen eher von unten und irgendwann waren Gene Stealer auf einmal so korrupte Eliten. Was bedeutet, dass offenbar in der Idee hinter dieser Fraktion sich bestimmte politische oder sagen wir mal ideologische Vorstellungen verändert haben. Und das ist ja interessant, wenn du in einem Spiel sagen die Alien-Invasion in den Slums anfangen lässt oder die Korruption sozusagen in der Elite oder überall siehst. Das ist ja, kann man zunächst mal hinnehmen und sagen, ach ja, witzig. Und man kann eben drüber nachdenken, was das bedeutet, dass sich das im Verlauf der Jahre verschoben hat. Na, sowas. Oder auch, und das fand ich besonders interessant, also ich fand wirklich alle Sachen interessant, die waren auch alle auf hohem akademischen Niveau, muss man sagen. Das waren ja alles Spezialistinnen und Spezialisten, die da vorgetragen haben aus irgendeinem Feld. Aber wir haben eben aber auch Bericht zum Beispiel vom Einsatz von Warhammer 40k Spielen und auch dem Malen in der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen. Oder Warhammer im Gefängnis. Also was kann man damit alles machen? Kann man Leute mit reintegrieren? Kann man Veteranen irgendwie von ihren Traumata heilen? Und so? Also auch so Sachen aus der Praxis, die gar nicht so sehr im Bereich der Theorie liegen. Und das heißt, wir hatten irgendwie über Politik zu auch Ingame-Fragen, zu philosophischer Analyse, auch zur Darstellung, wie schreibt man eigentlich für Warhammer? Das ist ja auch eine interessante Frage. Es gibt ja eine riesige Lore und wir wissen alle, nicht alles ist wahr, aber alles ist kanonisch. Wie schreibt man sowas eigentlich? Ich kann mich ja nicht einfach hinsetzen und mir was ausdenken, sondern ich bin ja ziemlich begrenzt. Und auch da hat jemand die Erfahrungen geteilt.
Also ein Vortrag, den ich persönlich besonders spannend fand, war, der hat thematisiert, welche Parallelen es quasi zwischen den Warhammer-Fans, also den Fans der Lore sozusagen, und evangelikalen Christen in den USA gibt in Bezug auf Auslegung eben dieses Kanons halt, ne? Wirklich wie extremistisch sozusagen oder wie extrem einfach wird sozusagen dieser Kanon ausgelegt, was, ne? Das wird ja wirklich teilweise schon, oder das wurde dort zumindest so ein bisschen als These in den Raum gestellt, dass also auch Warhammer-Fans teilweise die Lore wie so einen theologischen Text als Wahrheit sozusagen auslegen und dann nichts anderes mehr zulassen sozusagen. So, das ist ja hier, das ist nicht true, das passt nicht in die Lore und so. Das fand ich sehr spannend. Und was ich auch richtig spannend fand, war von einer Ich meine, es war eine Biologin. Die hat einen Vortrag darüber gehalten, welche Parallelen es zwischen den Tyranniden und Insektenkolonien auf der Erde gibt. Also so Ameisen und Bienen waren, glaube ich, die Insektenkolonien, die dort als Vergleich herangezogen worden sind. Das waren so die Vorträge, die ich persönlich irgendwie, ja, die mich persönlich am meisten interessiert haben, sage ich mal so. Wobei ich jetzt wieder merke, ich habe dann doch wohl ein bisschen was verpasst, weil ich auch gemerkt habe, das findet natürlich alles auf Englisch statt und dann halt auch noch auf einem hohen akademischen Niveau, dass man dann doch manchmal vielleicht schon, dass nur die Beschreibung zu lesen für jemanden, der da nicht im Thema ist, manchmal gar nicht ausreicht, um festzustellen, wie interessant das Thema dann doch eigentlich sein kann, sage ich mal. Jetzt gerade mit deinen Ausführungen, ja, muss ich mir wohl doch das ein oder andere Video doch nochmal auf dem YouTube-Kanal anschauen, der auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinkt sein wird. Also ist echt wirklich sehr, sehr viele spannende Themen.
Wenn ich kurz einhaken darf, das ist natürlich ein ernstes Problem, was du ansprichst, weil die Frage ist, für wen sind diese Vorträge? Und die Idee ist natürlich eigentlich nicht, so ein Kosmos zu schaffen, in dem nur Leute, die zufällig diese Disziplin können, sich noch bewegen können. Das ist gar nicht die Absicht. Die allermeisten wollten auch erklären, was sie beschäftigt und wollten es möglichst breit zugänglich machen. Aber es ist natürlich, wenn man als Fachmann oder Fachfrau an so ein Thema rangeht, manchmal sehr schwer, das irgendwie miteinander in Balance zu bringen. Die allgemeine Verstehbarkeit und sozusagen die sachliche Korrektheit oder die sachliche Relevanz. Und das ist was, womit wir auch eben erste Erfahrungen machen mussten. Ich würde sagen, wie einfach ist es, über Warhammer wissenschaftlich zu sprechen? Wie albern ist es? Wie leicht zugänglich, wie schwer zugänglich ist es? Also das ist ein Problem, das uns tatsächlich auch bewusst ist, gerade wenn wir irgendwie an Veröffentlichungen arbeiten, weil wir natürlich wollen, dass möglichst viele Leute was davon haben.
Ja, in der Tat. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das euer Ziel ist auf jeden Fall. Zumindest bei uns seid ihr schon mal definitiv damit angekommen. Also zu uns seid ihr definitiv durchgedrungen. Und das war auch die Hauptmotivation für mich, zu sagen, hey, komm, das ist so cool. Da müssen wir unbedingt mal eine Interviewanfrage hinschicken, einfach um halt auch das mehr Leuten zugänglich zu machen sozusagen oder überhaupt erstmal da so mehr Augenmerk drauf zu bringen, auch Leuten aus dem Hobby, die sonst normalerweise mit so einer Wissenschaftskonferenz vielleicht gar nichts am Hut hätten, sage ich mal, ne? Weil das ist ja auch so ein Ding, da kriegt man ja sonst vielleicht auch gar nichts mit, wenn man jetzt nicht im akademischen Bereich unterwegs ist irgendwie. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil es finden ja ständig irgendwo irgendwelche Wissenschaftskonferenzen statt. Also ich habe nur irgendwie gehört, in den letzten Jahren mussten einige davon ab und zu mal verschoben werden, weil Taylor Swift in derselben Stadt irgendwie ein Konzert gegeben hat. Fand ich irgendwie auch geil, dass sowas auch mal stattfinden kann. Also was war das denn? Ich glaube, letztes Jahr da ging es irgendwie um Quantenmechanik oder so. Da wurde irgendeine Wissenschaftskonferenz verschoben, weil einfach durch das Taylor Swift Konzert alle Hotels ausgebucht waren.
Ja, das wird uns zum Glück in Heidelberg nie passieren. Wir haben keine große Arena, aber ja, klar. Da müssen die Quanten auch Taylor Swift weichen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass Warhammer so zum Teil, also wir hatten ja vorhin auch schon John Blanche und Grimdark und so angesprochen, dass gerade das, ich würde sagen, schon fast das moderne Warhammer zum Teil so ein bisschen dazu neigt, so eine Art Gewaltporn zu sein, schon fast. Also gerade wenn man sich jetzt so das Space Marine 2 Videospiel und sowas anschaut, warum ist es denn aus wissenschaftlicher Sicht dennoch irgendwie ein ergiebiges Forschungsfeld im Bereich Warhammer oder sich mit dem Warhammer-Universum auseinanderzusetzen?
Naja, die Geisteswissenschaften beschäftigen sich ja damit, was der menschliche Geist so erzeugt. Ne, das können Texte sein, das kann Kunst sein, das kann Gesellschaft im weiteren Sinne sein. So, die Naturwissenschaften machen das, was in der Natur passiert, und die Geisteswissenschaften beschäftigen sich irgendwie mit den Selbstprodukten des Geistes. Und da kann man ja zunächst mal nur festhalten, ist doch interessant, dass wir in einer Zeit leben, in der solche eher extrem gewalttätigen Fantasien irgendwie Zulauf haben. Also wir können es zunächst mal als Datum nehmen. Wir können feststellen, es gibt dieses Interesse, und jetzt können wir darüber nachdenken, Warum gibt's das? Was sagt uns das? Was sagt uns das über uns, dass wir, also nicht alle, aber genügend von uns das irgendwie gut finden, ohne einfach nur direkt Gewalt gut zu finden? Also die allermeisten Warhammer-Fans sind selber ja nicht gewalttätig. Aber es scheint ja doch irgendwie eine Faszination dahinter zu sein, das irgendwie zu konsumieren. Und da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten drauf. Wie übrigens zum Beispiel Tarantino-Filme ja auch. Also wir sind es ja durchaus gewohnt, Gewaltdarstellungen in der Kultur zu akzeptieren oder sogar zu feiern. Wenn ich mal kurz dran erinnern darf, was ist die erste Literatur in Europa, die älteste, die wir haben, so das älteste Großwerk, in dem die Geschichte erzählt wird, ist die Ilias. Die Ilias behandelt aber einen Ausschnitt aus dem Krieg von Troja. Und das erste Wort der Ilias ist Manin, das heißt Zorn. Das erste Wort der europäischen Kulturgeschichte oder der Literaturgeschichte ist sozusagen Zorn, kann man sagen. Und das heißt, das beschäftigt uns jetzt schon so bisschen länger. Und dass die Ilias eben, wurde ja auch immer mal wieder verfilmt und auch das gilt als Hochkultur. Und das ist auch so, dass die Leute irgendwie abgestochen werden und Leute kriegen Speere ins Gesicht und in den Rücken und verbluten und sterben und schreien. Also sozusagen Bolterporn ist natürlich das, was jetzt bei Warhammer manchmal passiert, aber so, ne, also ohne den Vergleich zu weit ziehen zu wollen. Also Romer ist natürlich schon nochmal eine andere Qualität, aber also das Abgeschlachte war immer schon Thema. Die Frage ist, warum ist jetzt gerade Warhammer so interessant? Und ich glaube, es sind nicht nur die Gewaltexzesse, wo vielleicht auch einfach das Extreme interessant ist, sondern es ist eben das ganze Grimdark-Konzept, was, glaube ich, interessant ist. Also es ist düster-dunkel, würde man es vielleicht übersetzen, oder grimmig-dunkel, was heißt das? Naja, das heißt ja so viel wie, es ist alles erstmal schrecklich. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn irgendwas apokalyptisch und postapokalyptisch ist, dann Warhammer. Was heißt denn postapokalyptisch? Naja, es sind ja verschiedene apokalyptische Dinge schon passiert im Warhammer-Universum, sowohl im Jahr 30.000 als im 40.000 sowieso. Wir haben einen galaxieweiten menschlichen Bürgerkrieg. Wir hatten schon eine KI-Apokalypse irgendwann, ne? Man of Iron. Wir hatten eine Alien-Gruppe, die uns töten will. Wir hatten noch eine Alien-Gruppe, die uns töten will. Wir haben noch mehr Aliens, die uns töten wollen. Also wir haben sozusagen lauter Apokalypsen, die sozusagen schon gelaufen sind und die Menschen sind irgendwie immer noch da und sind irgendwie quasi auch immer noch mit der Apokalypse beschäftigt. In dem Fall jetzt zum Beispiel durch das geteilte Universum oder durch die geteilte Galaxie. Aber sozusagen, es geht immer apokalyptisch zu und dabei haben wir schon ganz viele Apokalypsen. Also der Witz ist, glaube ich, es ist einfach super schlimm. Und das gibt uns Entlastung, glaube ich, ein Stück weit. Weil, also die Welt jetzt ist ja gerade kompliziert genug und wird wahrscheinlich auch immer noch komplizierter werden. Wir haben irgendwie Klimawandel und Artensterben und Geopolitik und Renten und KI und also es gibt ja genug Themen, die irgendwie alle die ganze Zeit gerade beschäftigen und bei denen niemand so genau weiß, ob es gut ausgeht. Aber bei Warhammer ist es ja schon nochmal deutlich schlimmer. Und das kann, glaube ich, zu einer Form der Entlastung führen.
Also, dass man sich quasi so ein bisschen von der Realität in diese apokalyptische Fantasie flüchtet.
Das kann ein Moment sein, ja. Würde ich schon sagen.
Mhm. Und würdest du sagen, dass Warhammer durch diese vielen Apokalypsen sozusagen und diese düster, dunkle Zukunftsvision auch so ein bisschen die aktuelle Lage so ein bisschen reflektiert oder vielleicht sogar kommentiert mit dem, was so passiert? Weil also ursprünglich wurde das ja mal so in den Raum gestellt, dass das zumindest mal die Idee war, halt auch hinter dem Imperium der Menschheit. Aber ist das heute immer noch so? Also wird das auch so in ich sag jetzt mal einfach in deiner wissenschaftlichen Bubble auch noch so angesehen?
Ja, das ist interessant, ne? Also es gibt sozusagen die einen, die auch beim frühen Warhammer offensichtlich die Parodie- und Satire-Elemente noch sehen, ne? Dass das irgendwie übertrieben ist und auch in seiner Übertriebenkeit, auch in der Grausamkeit, auch in der sozusagen Abartigkeit, dass das auch was Lustiges hat. Eben vielleicht mehr wie Tarantino oder eben was Parodierendes und Gesellschaftskritisches. Und dann gibt es natürlich auch eine große Fraktion, weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber auch eine große Fraktion, die das eben bierernst nimmt. also die darin gar keine Gesellschaftskritik sieht, gar keine Übersteigerung, sondern vielleicht sogar sowas wie ein Ideal. Also als müsste man so sein, als wäre das irgendwie was Gutes. Also ich glaube, da teilen sich die Fans ziemlich. Und auf der Konferenz war aber relativ klar, dass die meisten das als sozusagen der Übersteigerung wegen interessant finden und schon auch der Spiegelung wegen, weil ich meine, es gibt ja genug Schilderungen, wie Terra im Jahr 40.000 aussieht, nämlich eben völlig kaputt und abhängig von anderen Welten, weil es kein Wasser mehr gibt und es gibt keine Nahrung, es gibt Überbevölkerung. Und wie wir mit unserem Planeten umgehen, ist ja schon auch ein politisches Thema.
Definitiv.
Vielleicht jetzt gerade weniger. Aber das heißt also, man findet natürlich im Universum, wie soll man sagen, Echos, also verzerrte und übertriebene Echos von Themen, auch Genmodifikation. Wie gehen wir mit KI um? Ist offensichtlich ein Thema, was in Warhammer entschieden wurde, nämlich gar nicht. Also AI steht ja innerhalb von Warhammer für Abominable Intelligence, nicht für Artificial Intelligence, und ist verboten, also selbst wenn es vorkommt. Aber es ist sozusagen, es ist was, was wir, we've been there, done that. Wir haben sozusagen die Terminator-Szenarien, kennen wir alle, und deshalb gibt es jetzt eben keine KI mehr. Und also das ist offensichtlich ein Thema, was da ein Echo findet. Das ist eine sehr radikale Lösung im Umgang mit KI, aber ja. Und auch natürlich irgendwie das ganze Thema Gleichberechtigung, denn Warhammer zum Beispiel enthält ja starke klassistische Momente. Das heißt also, Klasse gibt es immer noch. Ne? Es gibt Uphive, Downhive, es gibt immer noch Machtverhältnisse. Es gibt die oben, es gibt die unten. Es gibt die, die irgendwie provinziell sind, es gibt die, die in der Mitte sind. Also diese ganz klassischen Klassenfragen werden da auch noch verhandelt. Was es nur so Mittel gibt, ist Rassismus, und was auch nur so Mittel gibt, ist Sexismus. Also da kann man natürlich streiten. Es ist offensichtlich der Imperator, es sind offensichtlich die Space Marines, die alle Typen sind. Wobei man inzwischen dann auch sagen kann, naja, wäre es nicht ganz geschickt gewesen, ein paar weibliche Primarchen zu haben, statt nur so verrückte Männer und so weiter. Also sozusagen, das sind auf jeden Fall Fragen, die irgendwie so mitverhandelt werden. Und es gibt ja irgendwie inzwischen auch immer mehr zum Glück starke Frauenfiguren, die dann auch erschreckend, die sind nicht nur gut, die sind auch böse.
Ja.
Was auch interessant ist. Das heißt also, es gibt ganz viele reale Themen, die bei Warhammer ein Echo haben, aber dann natürlich auf diese interessante, grimdarke Art und Weise übersteigert werden. Weil, und das muss man auch sagen, wenn es ein bisschen eine Flucht geben soll, will man natürlich auch jetzt nicht mit Tagespolitik behelligt werden.
Nee,
na
klar.
Also ich will jetzt keinen 40k-Trump sehen, obwohl solche Figuren natürlich häufiger vorkommen. So Narzissten gibt es auch im Jahr 40.000 noch offensichtlich.
Aber, noch und nöcher, ja. Um jetzt aber vielleicht noch mal ein bisschen zu der eigentlichen Konferenz zurückzukommen. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass es so ein paar Themen gab, die du besonders spannend fandest bei eurer letzten Konferenz. Aber gab es denn auch welche, die vielleicht auch gerade dich so in deiner eigenen akademischen Spezialisierung besonders überrascht oder vielleicht sogar berührt haben? Also die dich vielleicht sogar so ein bisschen umgehauen haben, wo du so gar nicht mit gerechnet hast, also vor allen Dingen inhaltlich?
Also ich kannte natürlich die Themen schon, als die Vorträge dann gehalten wurden, aber als wir die Abstracts gelesen haben, war doch irgendwie, war einiges dabei, und das hatte ich schon angedeutet, gerade diese sehr praktischen Sachen, also zum Beispiel wie Warhammer Spiele, also nicht Computerspiele, sondern Tabletop Gaming dazu beitragen kann, Veteranen den PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung, zu mildern. Das fand ich schon überraschend. Also der Vortrag heißt Clinical Use of Warhammer 40k for Treatment of PTSD in Veterans. Also auch da wieder so ein, also der Titel sagt schon, was es ist, aber es ist nicht so einladend. Aber die Idee, dass man offenbar messbar mit Armeeangehörigen Warhammer spielen kann und dann gehen deren posttraumatische Belastungssymptome zurück, das fand ich schon ziemlich krass. Der Vortrag erläutert dann auch, warum. Also es wird so ein klarer, weil du damit durch Militärsituationen nachstellst, was für Veteranen wichtig ist, die aber sozusagen weit genug weg sind. Also sie sind einerseits erkennbar als militärische Szenarien, also die fühlen sich da zu Hause, aber sie sind natürlich nicht irdische. Sowas nah genug dran, aber weit genug weg. Und dann bedeutet das natürlich zugleich, wenn du spielst, das ist nicht ernst. Das heißt, du kannst dich mit dem Thema auseinandersetzen. ohne dass wirklich dein Leben bedroht. Und zugleich, wenn du spielst, bist du natürlich auch derjenige, der das Ganze kontrolliert. Und also das zu sehen, wie sich das dann konkret auswirkt, das fand ich schon sehr faszinierend. Und dass da auch diese übertriebene Gewalt und diese, wie soll man sagen, auch teilweise eigentlich noch nicht postmodernen Taktiken und so. Kriegführung im Warhammer-Universum ist ja teilweise weit hinter dem, was wir jetzt uns gegenseitig antun. Und dass das alles dazu beiträgt, dass da ein therapeutischer Nutzen daraus entsteht, das fand ich schon
krass.
Das fand ich schon beeindruckend.
Okay, das heißt, das wurde auch tatsächlich nicht die Frage gestellt in dem Vortrag, ob das so ist, sondern in dem Vortrag wurde wirklich erläutert, wie sie es im Detail gemacht haben und welche Ergebnisse dann im Detail dabei rausgekommen sind.
Ja.
Okay. Das ist krass. Also das ist wirklich beeindruckend.
Genau, das fand ich nämlich auch. Also die Leute, die das den Vortrag gehalten haben, der hat das wirklich durchgeführt. Also war ein Praxisbeispiel. Es gibt jetzt keine großen psychologischen Studien dazu, aber jetzt Warhammer speziell. Aber es gibt natürlich schon Studien dazu, dass man mit Spielen Traumata irgendwie behandeln kann. Und das fand ich irgendwie eine krasse Perspektive. Witzig fand ich zum Beispiel auch was mich jetzt beim Malen nicht betrifft. Aber ich weiß natürlich, ich kenne auch die entsprechenden Memes und wie gesagt, ich habe mitgekriegt, dass ältere Brüder irgendwie selber gemalt haben. Und das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass das Malen, das Bauen und das Malen was fast Spirituelles haben kann, weil es eine sehr meditative Tätigkeit ist. Also wenn man sich so überlegt, im klassischen Zen-Buddhismus ist es ja so, dass es einige Tätigkeiten gibt, die besonders zur Achtsamkeit führen. Und bestimmte Formen der Kalligrafie, also das Schönschreiben, das gehören ja auch dazu. Und das kennen wir sozusagen als Achtsamkeitspraxis und irgendwie, na, das ist irgendwie östlich und cool und so. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist natürlich auch Minis bemalen was einen in so einen meditativen Flow-State versetzen kann. Das kann einen auch super aufregen, wenn es nicht klappt. Aber es ist sozusagen die Tätigkeit selber ist eine, die eine bestimmte Form der Meditation darstellen kann. Und das klingt dann erstmal weit hergeholt, aber wenn man sich dann anguckt, was damit jeweils genau gemeint ist und das anwendet, stellt man fest, ach, das ist ja witzig. Stimmt, das hat was Meditatives. Und solche so Winkel auf das Thema, mit denen man so gar nicht rechnet, die fand ich natürlich witzig. Weil die Vorträge, die näher an meinem eigenen Fach dran sind, ne, also sowas wie eben welches Technikverständnis oder welches Verständnis von Technik drückt sich aus im Kultmechanikus und so, also Technikphilosophie oder sowas wie Transhumanismus, und das sind so Themen, die eher nah an der Philosophie dran sind, da kann ich dann mehr zu sagen, aber die überraschen mich dann nicht so. Ja, genau.
Ja, cool. Das ist echt dann doch, ne, wenn man sich das einfach nur so als Warhammer-Fan so ein bisschen durchliest, hier gibt es so eine Warhammer-Konferenz und so, dann denkt man so, ja, okay, was kann da schon bei rumkommen? Und dann kommen halt wirklich so diepe Themen, das finde ich halt schon echt beeindruckend. Das ist jetzt natürlich das Ergebnis, aber du hast ja ganz am Anfang auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das Feedback vielleicht auch so an der Uni selber und in deinem direkten akademischen Umfeld jetzt nicht ganz so, also ganz zu Anfang zu dieser Idee vielleicht nicht ganz so begeistert war. Gab es denn wirklich irgendwelche expliziten Hürden, die du nehmen musstest, um so eine Wissenschaftskonferenz über Warhammer stattfinden zu lassen? Also irgendwelche, ich weiß nicht, ne, irgendwelche Profs, die, wo du erstmal einen Pitch halten musstest, um die zu überzeugen, dass Warhammer wirklich ein Thema ist, was cool genug ist, um so eine Konferenz zu machen, oder irgendwelche anderen Herausforderungen, vor denen du standst, um dieses ganze Thema so wirklich konkret auf die Beine zu stellen?
Lustigerweise nicht. Also ich hatte da auch Angst vor. Ich dachte, aber die Reaktion war eigentlich so, dass die meisten Leute gesagt haben, ist das nicht zu abgefahren? Also man will ja auch als Wissenschaftler irgendwie dann nicht schräg angeguckt werden. Das macht irgendwie so komisches Zeug. Also ich meine, den Kram, den ich ansonsten mache, also das Publizieren in Fachjournals und Bücher schreiben und auf andere Konferenzen gehen und so, das decke ich schon alles ab. So, das ist, da bin ich sozusagen Mainstream genug. Aber dann so ein Seitenprojekt sammeln, und das war auch die Reaktion, die ich meistens bekomme, aber so nicht so sehr Ablehnung, sondern eher so ein, okay, abgefahren, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber eigentlich ist es ja cool. Und auch von unseren Profs, da habe ich gar keinen Widerstand bekommen. Ich habe nur dargelegt, was ich da machen will und wer alles mitmacht. Eben Philipp Trögel und Mike Dunn waren ja sowieso schon an der Uni Heidelberg, aber am Campus, und Mike Riders in Lancaster an der Uni, und internationale Konferenzen sind gang und gäbe und irgendwie hat man mir da vertraut. Ein Problem, was wir tatsächlich hatten, ist, dass wir keine Förderung gekriegt haben. Also wir haben uns natürlich für Förderung beworben, aber dafür ist es dann doch zu, sagen wir mal, weit außen. Was jetzt auch für die Veröffentlichung eines Tagungsbandes, also wir wollen ein paar von den Vorträgen ausbauen, beziehungsweise die für eine größere Öffentlichkeit die Idee irgendwie darlegen, wie verschiedene Disziplinen auf Warhammer zugreifen könnten und was sowohl Hobbyisten als auch WissenschaftlerInnen davon haben, dass das passiert. Und wir haben auch Interesse von einem Verlag. Ist mir auch noch nicht passiert, dass mir ein Verlag, doch inzwischen schon, aber bis dahin war mir das nicht passiert, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist. Normalerweise muss man sozusagen lieb anfragen, sagen, hier, ich habe ein Buchprojekt, haben Sie vielleicht Interesse? Aber dass jemand zu uns kommt und sagt,
was?
Wir wollen, das hatte ich bis jetzt noch nicht, aber mit Warhammer hat es geklappt. Aber da ist es eben auch so, dass wir noch nach Funding suchen. Also dass die wissenschaftliche Förderung ist, sagen wir mal, für so Nischenprojekte so mittelgut geeignet. Das ist aber das einzige Problem, was wir haben. Das hat nie jemand gesagt, spinnt ihr, sondern ja. Und es mussten alle zugeben, dass wir das geilste Plakat hatten. Also es gibt kaum ein Plakat von einer philosophischen Konferenz oder einer wissenschaftlichen Konferenz, auf dem sich Space Marines bekriegen. Insofern.
Ja, das.
Wer soll da schon Nein sagen?
Das ist ja auch ein bisschen, ja. Ja, also vielleicht wäre ja, also es gibt ja eine, sage ich mal, Finanzierungsmethode, die in diesem Hobby sich einiger Beliebtheit erfreut und auch sehr häufig genutzt wird. Und zwar sind das so Kickstarter- oder GoFundMe-Kampagnen. Vielleicht wäre das ja nochmal eine Überlegung wert, da so in die Richtung mal zu schauen, ob man das damit vielleicht irgendwie finanziert bekommt. Nur mal so als Anregung. Das fällt mir gerade so als erstes ein, sage ich mal.
Ja. Ne, da müssen wir nur aufpassen, dass Games Workshop uns da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Das muss man natürlich rechtlich sehr genau abklären alles, was für wahrscheinlich geht. Also wir suchen noch, aber stimmt, ja, in die Richtung könnte man auch gehen. Games Workshop selber war nämlich, wie man das von Games Workshop kennt, so mittelkooperativ. Also ich habe versucht, die zu erreichen und die anzuschreiben. Und wir haben natürlich ein Interesse an der Kooperation. Und mit Hayward und Blanche waren ja sozusagen auch Leute von der Games Workshop da. Aber nicht als offizielle...
Die zumindest mal dort gearbeitet hatten, ja.
Genau. Also nicht als offizielle VertreterInnen, aber immerhin, also Leute, die da Kontakt haben. So. Aber es ist, war jetzt nicht so, dass die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Gott sei Dank macht ihr das, hier ist ganz viel Geld. Ja. Also können sie immer noch, wir sind noch da.
Ja, noch steht es offen. Und Games Workshop sind also nicht irgendwie auf euch zugekommen und haben eine Kooperation gestartet, aber wie sieht's denn mit dem Rest, sag ich mal, der Warhammer Community so an sich aus? Wie sind denn da so die Stimmen gewesen, so generell? Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen oder irgendwelche irgendwie gearteten Anfragen aus der Community, um da irgendwelche Kooperationen zu starten oder so? Also jetzt abseits von der Interviewanfrage von uns jetzt vielleicht?
Also, der Channel, der Konferenz, wo die ganzen Videos sind, der hatte schnell relativ viele Klicks. Das sind jetzt auch bei fast 23.000. Das heißt also, irgendwie reagieren schon Leute drauf. Und unter einigen von den Vorträgen wurden auch heftige Diskussionen geführt. Das heißt, es gab ein Engagement. Und für jetzt die kommende Konferenz sind wir auch im Gespräch mit einigen YouTubern. Es war auch ein Warhammer-VTuber dabei. Und also es gab Engagement, aber kein so großes. Also es war jetzt nicht so, dass wir groß gefeatured wurden irgendwie auf den YouTube-Plattformen oder so. Aber wir hatten Kontakt mit denen. Und jetzt im kommenden September bei der Warhammer-Konferenz schlägt zurück, werden wahrscheinlich auch mehr YouTuber und so dabei sein.
Also die auch mit eigenen Themen dann dabei sind oder mehr, was die Berichterstattung über die Konferenz angeht?
Das müssen wir noch gucken. Also es gab Interesse in beide Richtungen. Also der Call for Papers ist ja noch offen und wenn sich jemand ganz normal bewirbt, dann können wir das auch gerne nehmen, denn das ist halt auch eine interessante Perspektive. Ne? Also wie funktioniert die Rezeption von Warhammer? Wie funktioniert die Debatte? Wie entwickeln sich auch die Debatten unter den Fans und so weiter und so weiter? Das ist ja etwas, was man aus der Perspektive eher machen kann. Und vielleicht eben auch mehr Berichterstattung. Das müssen wir aber noch gucken. Noch ist ja Zeit.
Gibt es denn da irgendwie einen Stichtag, also ein Datum, bis wann der Call for Papers läuft?
Ja, den gibt es tatsächlich. Call for Papers könnte man auch einfach in die Shownotes packen. Der Call for Papers funktioniert auch tatsächlich so, dass sich da jeder und jede bewerben kann. Und wenn wir das Abstract gut finden, nehmen wir die Leute auch. Also die Abstracts sind normalerweise von Leuten, die...
Wie läuft die Bewerbung? Gibt's da einen Link, wo man das hochladen kann oder eine Mailadresse?
Ja, genau. Die Deadline ist 30. Juni, ist also noch ordentlich Zeit. Und auf der warhammer-conference.com gibt es einen Button für Call for Papers und einen Button für Submit Your Abstract. Und das ist eigentlich relativ einfach. Man schreibt ein paar Zeilen und wenn wir die paar Zeilen cool finden, dann laden wir euch ein. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen denken, vielleicht lieber nicht, dann halt nicht.
Ja, okay, cool. Ja, kommt auf jeden Fall mit in die Shownotes, der Link, definitiv. Findet ihr dann, könnt ihr einfach hier runterscrollen, dann findet ihr das. Und wenn ihr irgendwie Themen habt, von denen ihr selbst glaubt, Mensch, das ist so interessant, da muss ich unbedingt einen Vortrag auf der Warhammer Conference zu halten, dann schickt doch das Thema gerne mal vorbei und sagt uns aber bitte auch Bescheid.
Jawohl, genau, ja. Einfach schicken.
Das würde mich also wirklich interessieren.
Das hat natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch.
Ja, klar.
Mhm.
Ja, klar.
Mich auch. Klar, the more the merrier, ne? Also je mehr, desto lustiger, desto besser.
Auf jeden Fall. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, und jetzt ist es ja so, dass es, sag ich mal, so im Bereich kulturwissenschaftlicher Forschung schon länger Betrachtungen gibt, was so den Bereich der Ringe und Star Wars und so der Fall ist. Glaubst du, dass da Warhammer auch in Zukunft mehr Einzug halten wird, so was das ganze Thema angeht? Weil die Verbreitung sich ja schon, also Warhammer ist ja schon, wie wir anfangs schon festgestellt hatten, nicht mehr so nischig, wie es mal war. Also es ist ja schon ein Millionenpublikum, das es anspricht.
Ja, total. Also im Deutschlandfunk, im Kompressor gab es neulich mal eine Sendung dazu, wo ich auch kurz was sagen durfte. Das ist immer schon ein ganz gutes Zeichen. Also wenn der Deutschlandfunk ein Thema aufmacht, dann weiß man, es bewegt sich in eine bestimmte Richtung. Und die Überlegung dort fand ich sehr klug zu sagen, dass Star Wars ist ja nun wirklich lange totgeritten. Es gibt zwar immer noch ein paar ganz gute Sachen und einige natürlich großartige Produkte, die man immer noch konsumieren kann in Serien- und Filmform. Aber im Grunde wissen wir, Star Wars ist tot, Marvel ist auch tot. Also diese Universen, und die Überlegung im Deutschlandfunk im Kompressor war eben zu sagen, dass diese amerikanische Heldengeschichte auch kombiniert mit dem, wie soll man sagen, eher nicht so grimdark, sondern immer noch eher optimistischen Weltbild einfach was ist, was nicht mehr so richtig in unsere Zeit passt. Das heißt also, man hat sozusagen die amerikanischen Superhelden und die könnten jetzt abgelöst werden durch das ja eigentlich britische Grimdark. Und ist schon so eine Überlegung, ob das nicht zeitgemäßer ist in gewissem Sinn. Insofern, und ich meine, sobald Amazon ihre Warhammer-Serie raushauen, ich meine, man muss auch bemerken, dass die Ja, Henry Cavill, es scheint ja an irgendwas dran zu sein. Muss ja auch bemerken, Secret Level, also Serie, wo es um verschiedene Computerspiele geht, die haben als Hauptsymbol ja den Ultramarines-Helm. Also selbst innerhalb dieser eher nerdigen Ecke scheint Warhammer da sich vorzupirschen.
Ja, also die Sendung, wo du zu Gast warst, werden wir auf jeden Fall auch mit unten in die Shownotes packen für alle Interessierten. Die gibt es sicherlich in der, wie sagt man, Audiothek oder Bibliothek von Deutschlandfunk. Genau, die werden wir auf jeden Fall mit unten reinschicken. Da können wir ja gleich dann im Anschluss noch, kannst du mir das nochmal im Detail sagen, was ich da eingeben muss. Dann packe ich die auf jeden Fall unten mit rein. Ja, also echt, ist echt krass. Gerade mit Secret Level hat jetzt auch nochmal gezeigt, was so möglich ist, was man so aus Warhammer auch rausholen kann, finde ich. Also klar, das war jetzt auch wieder alles, ne, eher wieder dieses, ich sage jetzt mal wirklich einfach so ganz stumpf, dieses Bolter-Porn-Ding so, ne? Aber es war schon doch unterhaltsam und ich bin gespannt, was Cavill und Amazon da erzählerisch auf die Beine stellen, weil das ist sowas, wir haben schon viele so Fan-Adaptionen und so gesehen, die richtig gut waren, auch qualitativ hochwertig, aber da war erzählerisch noch nicht so viel los und ich fand's cool, was da abging, sage ich mal, weil das ja eher so ein bisschen, also die Handlung der Charaktere hat ja eher die Geschichte erzählt, als dass wirklich dort tatsächlich irgendwie eine Geschichte erzählt worden ist. Das fand ich irgendwie einen coolen Ansatz. Aber ich glaube, das reicht nicht, um ein ganzes Cinematic Universe daraus aufzuspannen, sage ich mal. Deswegen bin ich da gespannt, welche Geschichten sie aufgreifen, ne? Weil klar, Space Marines ist erstmal das Offensichtlichste. Aber ich glaube, da sind wir beide uns mit Sicherheit auch einig, die eigentlich wirklich guten Geschichten sind nicht die, wo es um Space Marines geht. So, aus Warhammer.
Absolut nicht. Also ne? Das Lust... Genau, nein, überhaupt nicht. Also, oder an den Punkten, wo die Space Marines interessante Space Marines sind, also, also Figuren wie Sigismund oder, also da, wo man sozusagen wenig Space Marines hat, da wird es dann wieder interessant. Oder wo die Situation so extrem ist, dass sie sozusagen selber dann brechen. Da, meinetwegen, gibt es da auch interessante Sachen. Aber ich würde auch sagen, die wirklich interessanten Geschichten liegen woanders. Nun ist es ja so, dass zum Beispiel Dan Abnett auch schon Guardians of the Galaxy mitgeschrieben hat. Also das, da muss man sich nämlich klar drüber sein, dass der da irgendwie auch schon mal so ein, zumindest eine Zehe oder doch vielleicht schon einen Fuß irgendwie in diesem Cinematic Universe Wasser hat. Und so schreibt er ja auch. Also wenn man sich die, ich mag Abnett sehr gerne. Ich finde die Gaunt's Ghost Sachen vor allem, finde ich ganz großartig. Necropolis ist vielleicht mein Lieblingsbuch so overall. Und wenn man sich die anguckt, die sind wahnsinnig gut zu verfilmen, glaube ich, weil man sehr viele Schilderungen hat, fast wie so Kamerafahrten. Dann hat man wieder Close-Ups, man hat Figuren, die Beziehungen entwickeln, und dann alle sterben. Danke dafür.
Das ist ja sowieso heutzutage irgendwie spätestens seit Game of Thrones und hier das mit den Zombies, wie heißt das nochmal? Na, aber seitdem ist das ja sowieso in, dass man erstmal Beziehungen aufbaut zu den Charakteren und die dann alle umgebracht werden. Also da stehen die Leute ja scheinbar irgendwie drauf. Also von daher bietet sich das total an.
Siehst du, das passt also auch, genau. Ja, genau. Also so, aber sozusagen, es ist wirklich schon so geschrieben, dass man sagen könnte, hier, wir verfilmen das jetzt so. Und da gibt's schon auch einige. Also Abnett macht das vielleicht absichtlich, weiß nicht, aber er macht es auf jeden Fall, dass es jetzt cinematisch ist sozusagen. Und klar, Imperial Guard oder Astra Militarum, da hat man natürlich auch Vorbilder. Man könnte so Bands of Brothers in Space, ne, man hat also schon Vorbilder für hochkarätige Serien, müsste man nur gut umsetzen. Also man müsste ja gar nicht das Rad neu erfinden, könnte auch sagen, man hat schon gute Vorbilder. Oder eben der Soldat James Ryan in Space.
Ja.
Warum nicht?
Spricht an
sich nichts gegen.
Ja, irgendwie naheliegend, aber deswegen, also es ist halt wirklich, sag ich mal, sie können das richtig machen und das richtig, richtig gut wird, aber sie können es halt auch komplett. Ja, also es bietet wirklich Potenzial in alle Richtungen, habe ich so den Eindruck. Deswegen will ich mich da auch nicht zu früh freuen, sag ich mal. Ne? Also vielleicht haben wir Glück und es sind wirklich die richtigen Leute da am Werk, weil ich meine, Cavill hat ja auch schon beim Witcher gesagt, so, ey, nee, ihr haltet euch nicht an die Vorlage ohne mich und ist halt wirklich einfach gegangen. Und das finde ich halt schon, ich sag mal so, das ist für mich auf jeden Fall so ein wichtiges Statement, was sozusagen die Wahrscheinlichkeit angeht, dass es vielleicht doch ganz gut werden kann.
Ja, andererseits haben wir natürlich mit Rings of Power den absoluten Mord an einem Universum vorliegen. Also sowohl was die jetzt jenseits aller Lore-Streitigkeiten, was die Qualität der Dialoge, was die Qualität der Requisiten, was die Qualität der Geschichte angeht. Also das wäre auch schlecht, wenn es kein Herr der Ringe-Verschnitt wäre. Aber weil es ein Herr der Ringe-Verschnitt ist, ist es was man Amazon eigentlich nie verzeihen darf. Und naja, also wenn die sich jetzt an Warhammer vergreifen, ich glaube, die Gefahr ist die, und das ist natürlich auch eine Sorge von vielen Fans, dass man mit Komitee entscheidet. Dass da also Leute sitzen, die am Hobby überhaupt kein Interesse haben, die auch keine Ahnung davon haben, sondern die Checklisten haben und dann gucken, was muss alles rein, welche Handlungsstränge klicken besonders gut und so weiter und so weiter, was natürlich das absolute Gegenteil von Kunst ist.
Ja, ja, klar, und natürlich.
Da liegt, glaube ich, die Gefahr. Aber wenn da so jemand wie Carol sagt, nee, wir haben hier eine Vorlage und auf die beziehen wir uns, dann hoffen wir mal, dass es eine gute Vorlage ist.
Ja.
Es gibt ja so einige doch ziemlich gute Black Library Autoren. Ne? Mhm. Hoffen wir einfach mal, dass da, dass das da gut läuft. Aber ich bin auch, sagen wir mal, verhalten optimistisch.
Mhm. Ja. Nee, geht mir ganz ähnlich. Aber um jetzt vielleicht nochmal zurück zur Warhammer Conference zu kommen. Wir haben jetzt quasi relativ viel über die Vergangenheit oder den aktuellen Stand der Warhammer Conference gesprochen. Aber wie sieht es denn eigentlich so generell mit der Zukunft der Warhammer Conference aus? Hast du da irgendwelche konkreten Ziele oder Visionen, wie du das Ganze in Zukunft vielleicht noch größer aufziehen möchtest? Bestimmte Veröffentlichungen, du hast ja jetzt schon von diesem Buch so ein bisschen gesprochen. Hast du irgendwelche bestimmten Partnerschaften, die du vielleicht für die Zukunft noch anstrebst? Ich weiß ja nicht, wie das generell bei so Konferenzen ist, ob es dann vielleicht auch mal so Partneruniversitäten gibt oder sowas. Oder gibt es vielleicht auch noch irgendwelche gewissen Formate, die du dir für die Zukunft gut vorstellen kannst, die bisher noch nicht umgesetzt worden sind? Was sind so generell einfach die Zukunftspläne mit der Warhammer-Konferenz? Weil dieses Jahr soll ja nicht die letzte gewesen sein. Aber wir schließen dieses Jahr natürlich in diese Frage auch mit ein.
Ja, also, es kann durchaus auch mal sein, dass man nur eine Konferenz zu einem Thema macht. Aber das wollen wir offensichtlich nicht. Also dafür war das Interesse auch zu groß. Die WhatsApp-Gruppe der Beteiligten, an der Konferenz Beteiligten ist auch immer noch aktiv. Also es ist einfach dadurch, dass es irgendwie eine spezielle Angelegenheit ist und da Leute zwei Dinge verbinden können, die wichtig für sie sind, nämlich Warhammer als Hobby und ihre Arbeit, ist da relativ viel Energie drin. Und Michael Dunn und ich, der eben in Lancaster ist, kooperieren ja sowieso schon. Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Wir haben jetzt einfach die zweite nochmal nach Heidelberg verlegt, aber wahrscheinlich wird die nächste Konferenz dann irgendwo anders stattfinden. Also ich nehme stark an, dass dann sich jemand finden würde, der sagt, okay, wir haben jetzt verstanden, wie das Format funktioniert und wir wollen es hier machen oder dort machen. Ich meine, viele sind aus den USA oder meinetwegen auch in Großbritannien oder so, dass man sagt, man macht es mal vor Ort für die Leute und dann müssen halt alle dahin, die vor Ort sein wollen. Also das ist was, womit ihr schon irgendwie rechnen. Das ist jetzt noch nicht fest geplant, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das so aussehen wird, dass man sagt, man gibt so ein bisschen rum. Ja, dass es nicht immer nur in Heidelberg ist, sondern auch woanders stattfindet. Also das zum, wie soll man sagen, zum Ort und auch schon mal zum Statement, dass, glaube ich, alle Beteiligten Lust haben, das irgendwie regelmäßig zu machen. Also ob das jetzt jedes Jahr stattfinden kann, oder alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre oder ne, das ist noch unklar, das steht so ein bisschen in den Sternen, weil das Ganze ja nur davon abhängt, ob genug Leute Bock haben und ob man zum Beispiel Räume findet. Also die Universität Heidelberg ist zu mir als Angestelltem da sehr freundlich. Ich kann da einfach reservieren. Wenn da Platz ist und Zeit zu dem Zeitpunkt, dann habe ich die Räume. Zack. So. Das ist an anderen Unis nicht unbedingt so. Und das heißt, das sind so Fragen, die wir uns dann stellen müssen. Also ich will noch mehr drumherum, ehrlich gesagt. Also ich hätte gerne einen Games Day, ich hätte gerne ein bisschen mehr Cosplay. Also ich will, dass in der Uni Heidelberg auch ein paar Ultramarines rumlaufen. Sowas. Ich würde gerne, dass es ein bisschen mehr so den Charakter kriegt. Das fände ich gut. Und vielleicht auch einfach noch ein bisschen größeres Publikum, zum Beispiel für die Keynotes, ne, dass man ein paar mehr Studis noch dabei hat, dass man einfach größeres Publikum noch hat oder meinetwegen auch mal eine Podiumsdiskussion hat, dass einfach mehr Leute mitreden können und dass man mehr ins Gespräch kommt. Das sind so Formate, die ich irgendwie gut fände. Aber darüber hinaus muss ich es dann immer zeigen, ne, wer Lust hat, was zu machen, denn das ist ja schon auch eine Kapazitätenfrage. Also das ist was man nicht unbedingt so nebenher macht, sondern das muss man schon wollen. Und dann auch durchziehen. Und dafür müssen sich natürlich dann auch Leute finden. Und auch Leute finden, denen alle anderen zutrauen. Ne? Und sagt, ja, euch geben wir das gerne in die Hand. Und die Veröffentlichung von einem Einführungswerk oder einer, kann man sagen, so einem ersten Rundumschlag, das muss man halt auch vorantreiben. Aber so irgendwie in die Richtung soll es schon gehen. Und das Interesse scheint auch groß genug zu sein, dass das sicher nicht, dass die zweite sicher nicht die letzte Warhammer-Konferenz gewesen sein wird.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also alleine mich persönlich würde es schon definitiv sehr interessieren. Also ich habe es letztes Jahr leider nur bei 2 Vorträgen geschafft, sie mir auch live anzuschauen. Das waren auch die, die ich tatsächlich am interessantesten fand. Mehr war zeitlich einfach nicht drin, aber die sind ja auf YouTube zum Glück alle noch verfügbar. Das wird ja sicherlich mit den Vorträgen in Zukunft auch wieder so sein. Wird das auch wieder in Teams stattfinden?
Vermutlich. Also Mike hatte das damals ausgesucht und es hat ja super funktioniert.
Ja, und jetzt aber noch last but not least eine persönliche Frage an dich. Was bedeutet Warhammer für dich eigentlich? Insbesondere als Forscher, aber auch als Mensch.
Vielleicht das letzte Mal zuerst sozusagen als Mensch. Lustigerweise ist für mich Warhammer so eine Feel-Good-Ecke. Also wenn es irgendwie anstrengend ist, lese ich gerne auch mal so auf dem Kindle im Bett, so E-Reader irgendeiner Art, Licht aus, Decke drüber und dann lese ich gerne auch Sachen nochmal, weil das so ein Universum geworden ist, in dem ich mich so ganz heimisch fühle. Also wie ein Herr der Ringe natürlich auch, der klarerweise über allem steht. Aber das ist so ein, beim Herr der Ringe kommt leider nicht mehr. Das ist abgeschlossen. Aber bei Warhammer kommt immer mal wieder was Gutes. Ich gucke immer mal, ob meine Lieblingsautorinnen und Autoren irgendwas droppen und freue mich dann auch immer. Also es ist eine, muss man sagen, so ein ja, kleines Guilty Pleasure und so ein ja, irgendwie so ganz, ganz eigener Genuss. Und lustigerweise eben auch was, über das man immer wieder connected mit Menschen. Weil dann doch irgendwie Leute nicht so darüber reden. Das Witzige bei Warhammer ist ja, dass es eigentlich sehr viele Leute kennen, aber zugleich auch sehr viele Leute es nicht kennen. Also beim Herrn der Ringe und bei Star Wars, klar, das kennen alle, auch wenn es nicht alle mögen oder auch nicht alle gesehen haben oder so, aber irgendwie kennt man es schon. Bei Warhammer ist es schon so, dass einige sagen, was, habe ich nie gehört, und andere anfangen zu grinsen und sagen, boah, da war ich ewig nicht drüber geredet, aber ich habe früher mal Elder gespielt. So, und dann geht's irgendwie los. Und das ist was Witziges, was oft passiert. Also öfter, als man so denkt, dass dann Leute so auf einmal so Geschichten rausholen. Und das ist irgendwie schön. Und als Forscher ist es schon auch, also einerseits ein interessantes Thema irgendwie, ne, weil man hat diese Echos und Effekte und man kann daran natürlich auch über unsere jetzige Welt nachdenken. Zugleich ist es aber eben für mich auch eine weitere Möglichkeit, Menschen zu zeigen, wie man philosophieren kann. Insofern Philosophieren eine Tätigkeit ist, oder Wissenschaft überhaupt, ja eine Tätigkeit ist, die nicht an bestimmte Themen gebunden ist, sondern die sagt, was auch immer wir für ein Thema uns vornehmen, das behandeln wir jetzt so systematisch und wissenschaftlich, wie es geht. Das heißt, wir benutzen die besten und interessantesten Methoden. Und das bedeutet auch, an Warhammer kann man eben zeigen, wie Diskussionen funktionieren, wie man auch über sowas scheinbar irgendwie vielleicht von manchen als kindisch gesehen ist, wie so ein Universum mit so, was im Grunde basiert auf so Plastik- oder Metallfigürchen, doch auf einmal dann über Leben nach dem Tod, Tod, Leben, Gesellschaft, Politik, Staatlichkeit, Krieg und auch Berechtigung des Krieges, also das Bellum-Justum-Problem, gibt es sowas wie einen gerechten Krieg oder gibt es den nicht und so weiter und so weiter. Also man kann ganz viele interessante Fragen entwickeln. Was ich, kann man schon mal teasern, was ich zum Beispiel auf der nächsten Warhammer-Konferenz mal angehen will, ist die Metaphysik von Warhammer. Denn innerhalb dieses Universums können wir ja genauso wie in echt fragen, was ist eigentlich grundsätzlich real? Also was gibt es eigentlich? Und das ist bei Warhammer gar nicht so ganz einfach. Es scheint irgend sowas wie eine reale Raumzeit zu geben. Aber dann haben wir auch noch das Immaterium, irgendwie so den Warp-Raum. Und dann haben wir aber auch so interessante, fast nach Schopenhauer klingende Äußerungen. Ich sage nicht wo, diejenigen, die es gelesen haben, wissen es. Es ist in einer der jüngeren Veröffentlichungen. Und eventuell spricht der Imperator, vielleicht aber auch nicht, sowas wie, das Einzige, was zählt, ist Wille und kein Wille ist stärker als meiner. Also das wäre, Schopenhauers Hauptwerk heißt Die Welt als Wille und Vorstellung. Und also ist die Frage, ob gar nicht Materie und Immaterium fundamental sind, sondern vielleicht sowas wie Wille. Naja, und solche Fragen kann man sich natürlich oft für Spielwelten stellen. Und das finde ich immer sehr reizvoll. Zumal es ja innerhalb dieser Welt auch Diskussionen darum gibt und auch offenbar unterschiedliche Fraktionen unterschiedliche Weltbilder haben. Wenn wir noch abschließend kurz an die Orks denken, die sollte man nicht vergessen. Die Orks haben ja die lustige Eigenschaft, ne?
Ja, stimmt. Die sind da nochmal in dem Kontext ein ganz besonders spannendes Völkchen, sag ich jetzt einfach mal.
Genau, denn wir wissen, wenn genug Orks an irgendwas glauben, dann scheint es der Fall zu sein. Und das ist sozusagen eine lustige Form von dem, was wir in der Philosophie Relativismus oder Konstruktivismus nennen, ne, dass man sagt, wenn die Leute es für wahr halten, ist es wahr. Das ist größtenteils für uns falsch, weil Dinge sind entweder so oder sie sind nicht so. Ob wir sie dafür halten, spielt keine Rolle. Bei den Orks und bei uns manchmal auch. Also wenn wir alle jetzt anfangen, Geld für wertlos zu halten, hat es da noch Wert? Manche Sachen ist das schon so. Aber bei Orks ist das auf einer sehr fundamentalen Ebene generell so. Und das heißt also, da kann man irgendwie lustige metaphysische Fragen stellen, auch innerhalb des Universums. Und damit auch so ein bisschen zeigen, wie funktioniert zum Beispiel sowas wie Metaphysik, nämlich die Frage danach, was ist grundsätzlich der Fall oder nicht der Fall. Nur eben mit Orks.
Ja, krass. Also Ich merke schon, die nächste Warhammer-Konferenz muss ich mir auf jeden Fall auch wieder reinziehen. Alleine schon der Vortrag hat mich, also allein schon das, was du jetzt über deinen Vortrag erzählt, das hat mich jetzt schon wieder so gehuckt. Also ich freue mich schon richtig drauf, mir das reinzuziehen alles. Also so ein bisschen habe ich mich mit diesen Themen auch mal auseinandergesetzt, ne? Also auch hier so ein bisschen, so ganz oberflächlich so ein bisschen mit Kant auch mal beschäftigt und so, aber ich bin da nie so tief eingestiegen. Ich habe zum Beispiel, weil ich ja wirklich ein kompletter Noob bin, habe ich mir zum Beispiel mal das Buch Philosophie für Dummies, weiß nicht, ob du das kennst, habe ich mir mal geholt quasi, wo halt quasi wirklich für komplett Neueinsteiger philosophische Konzepte mal so ein bisschen erklärt werden.
Da schreibe ich die neue Auflage, kann ich an der Stelle schon mal verraten.
Echt, Alter, was? Das ist ja krass. Wie cool ist das denn? Ja, dann hast du auf jeden Fall einen potenziellen Kunden.
Sehr schön. Ja, da werde ich mal gucken, wie viel Warhammer ich in Philosophie für Dummies unterbringen kann.
Ich werde es mit Argus-Augen beobachten, auf jeden Fall. Hast du jetzt noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht, also noch versäumt haben, bezüglich der Warhammer-Konferenz zu beleuchten, was dir noch auf der Seele brennt, was du gerne loswerden wollen würdest?
Ja, vielleicht zweierlei. Also, wir haben versucht, die Vorträge ein Stück weit paritätisch zu vergeben, aber es haben sich leider einfach weniger Frauen beworben. Und das fände ich irgendwie schön, wenn man da noch so ein bisschen mehr ausgleichen könnte, weil man will natürlich auch nicht Frauen, weibliche Forscherinnen einbauen, nur weil es Frauen sind. Das wäre auch eine komische Form von Sexismus. Aber das wäre irgendwie schön, wenn wir dann noch mehr Bewerbungen hätten, einfach um ein bisschen Ausgleich zu haben, weil ich weiß, dass es auch genug Frauen gibt, die Warhammer irgendwie cool finden. Ja. Und da haben wir auch in den Vorträgen einfach noch so ein bisschen ein Repräsentationsproblem. Das hängt davon ab, wie viele Menschen sich bewerben und welche Vorträge oder welche Abstracts wir dann gut finden. Aber da wäre es schön, aber wir haben nicht so wirklich, darauf haben wir keinen Einfluss, wenn wir mehr Forscherinnen hätten, die mitmachen. Das sozusagen als Aufruf. Und das andere, was vielleicht auch wichtig ist, nur keine Berührungsängste zu haben. Also man benutzt in der Wissenschaft natürlich viele Fachausdrücke, weil das dazugehört. Aber das bedeutet ja nur, dass man dieses Fach halt kennt und es quasi als Abkürzung benutzt. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass wenn man nachfragt, die Leute das sehr gerne erklären. Manchmal fällt uns als WissenschaftlerInnen einfach nicht auf, wenn wir noch Fachsprache benutzen. Oder wir wissen nicht genau, was wir voraussetzen können, was nicht, weil man sich halt ganze Zeit in diesen Fachsprachen bewegt. Und auch wenn wir versuchen, es irgendwie gut nachvollziehbar auch für Laien darzustellen, Gelingt uns das nicht immer, aber Nachfragen ist immer gut. Also sozusagen, es erklären alle immer gerne, was sie eigentlich meinen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass dadurch, also keine Unterschiede markieren, sondern wir benutzen einfach das, was wir können, um noch mehr über das Hobby nachzudenken. Und das soll gar nicht ausschließend sein, sondern das ist ganz wichtig, dass man einfach mal nachfragt. Und dann kommt man auch in lustige Diskussionen rein. So, das ist eigentlich die Hauptfunktion oder eine der Hauptfunktionen davon, dass man sich einfach noch mehr Gedanken darüber machen kann. Und das ist auch keine, wie soll man sagen, da geht es nicht um Politisierung, da geht es nicht darum, jemandem irgendwas madig zu machen oder so, sondern geht wirklich darum, einfach die eigene Expertise zu benutzen, um sich noch weiter reinzuwühlen. Und wir nehmen da gerne alle mit, die wollen. Und deshalb ist es ganz wichtig, keine so große Hemmungen zu haben.
Ja, das klingt doch sehr gut. Also nicht zuletzt findet die Konferenz ja auch in der Öffentlichkeit statt, ne? Also das allein ist ja schon, sag ich mal, unterstreicht ja schon alles, was du jetzt im Prinzip eben nochmal gesagt hast, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und vor allen Dingen den Zuhörenden da draußen mal so ein bisschen die Warhammer-Konferenz näher zu bringen und all diese wunderbar spannenden Themen, die damit einhergehen. Also ja, ich kann es nur immer wieder betonen, ich bin komplett im Hype, sage ich mal. Ich freue mich schon richtig drauf, weil ja, das sind einfach alles so spannende Themen irgendwie. Und von meiner Seite auch nochmal an euch da draußen der Aufruf, wenn ihr irgendwie nochmal Fragen oder Feedback habt oder so, immer raus damit. Ihr habt ja schon gehört, ne? Fragen, gerne Fragen, die werden sehr gerne beantwortet. Ich würde das Ganze dann auch, wenn du natürlich nichts dagegen hast, auch entsprechend an Thomas weitergeben, wenn es noch irgendwelche ganz spezifischen Fragen jetzt hier gibt.
Ja.
Deswegen und auch generell Feedback gerne immer in die Kommentare oder kommt auf den Discord und lasst uns über die Themen sprechen. Also wir hatten sogar schon mal quasi auf dem Discord einen Kanal, der sich so ein bisschen philosophischen Diskussionen über Spiele und Lore widmen sollte. Das wurde bisher nicht so intensiv genutzt. Also da war scheinbar noch nicht so der Bedarf da. Vielleicht ändert sich das ja jetzt mit dieser Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da draußen Lust habt, einfach ganz generell übers Hobby zu schnacken. Es muss ja nicht immer zwangsläufig immer alles im Warhammer gehen. Das Hobby ist ja auch noch außerhalb Warhammers noch sehr, sehr groß und sehr umfangreich. Von daher, genau. Vielen lieben Dank, lieber Thomas, und vielen lieben Dank euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal bei euren Dysonauts. Macht's gut. Tschüss.